Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 245 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 7. November 2025 und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Smalltalk widmen wir uns dem Thema Falschdiagnosen in Patientenakten.
Mit Steffen Hammer, Manager Marktbearbeitung bei Swiss Life, sprechen wir über Infrastrukturinvestments.
Und in den News der Woche unterschätzen die Deutschen ihre Lebenserwartung. Mal wieder. Die Psyche sorgt weiter für die meisten berufsunfähigen Menschen. Das Statistische Bundesamt meldet, wie viele Menschen hierzulande keine Krankenversicherung haben. Und kaputtes Glas am Auto ist noch teurer geworden. Aber erstmal was ganz anderes, denn... Aus der Redaktion.
Im Schmolltalk sprechen wir heute über Falschdiagnosen in Krankenakten. Ein Thema mit Sprengkraft.
Warum tun wir das, Frau Schmidt? Was ist bei uns passiert?
Na, bei uns jetzt nicht direkt, aber, also bei dir tatsächlich. Aber
nee, auf der Seite bei uns.
Das Thema an sich, Falschdiagnosen in Patientenakten, hat jetzt natürlich Fahrt aufgenommen, weil dank der elektronischen Patientenakte, die ja jetzt Pflicht ist, viele gesetzlich Krankenversicherte sehen, was denn da so drinne steht. Und der ein oder andere wundert sich, huch, was ist denn das?
Huch, hast du dich auch schon mal gewundert?
Nee, ich habe meine angefordert und da war mir jetzt tatsächlich nichts über den Weg gelaufen. Mhm. Aber bei dir war das ja ein ganz anderes Thema.
Ja, unsere Maklerin war sehr vorbildlich und hat gesagt, also nicht die elektronische Patientenakte, sondern diese Patientenquittung. Sollten wir anfordern. Und das ist so quasi die Greatest Hits aus allen Jahren, alles, was man mal so hatte, ne?
Genau.
Und tatsächlich, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, aber ich hatte Krebs.
Obwohl du gar keinen Krebs hast, Gott sei Dank.
Oh ja, da ist unsere Maklerin dann fast vom Stuhl gefallen.
Ja, krass.
Ich konnte dann auch sagen, nö, das hätte ich gemerkt. Ich habe keinen Krebs. Also ist es auch tatsächlich eine Falschdiagnose. Mhm. Und soll ich dir sagen, was mir eben gerade aufgefallen ist?
Nein.
Die Krankenkasse hat überhaupt nicht reagiert oder gezuckt. Ich meine, Leute, da steht Krebs drin. Da hätte man ja auch so, Mensch, Herr Harms, wir haben gerade gesehen, wow, das ist aber echt eine heftige Diagnose. Können wir Ihnen irgendwie helfen oder so? Nö, da war gar nichts.
Ja, ich glaube, da sind die Kassen nicht so drauf angelegt.
Das verspielt sich, ne? So im Kino ist
aber
das.
Aber wie kam es denn dazu? Sich. Also was?
Weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht, okay.
Nee, weiß ich nicht. Das war, ich hatte eine Vorsorgeuntersuchung eigentlich, wollte ich haben. Das war so, na sagen wir mal, im Darm, ne? Und da hatte ich so ein bisschen Probleme und dann haben wir eine Vorsorgeuntersuchung. Und jetzt ist die große Frage, wie kommt der Krebs da in die Akte?
Also soll es auch Darmkrebs dann gewesen sein, oder was?
Oh, das soll es dann gewesen sein. Ja, und das ist mir völlig unklar. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu einem aktuellen Ereignis bei uns auf der Webseite, auf pfefferminzia.de, Schmidt. Genau. Du hast da nämlich was reingekriegt, einen Gastbeitrag.
Ja. Der Versicherungsmakler Walter Bender, der gerne auch mal für etwas provokantere Texte
ist noch nett ausgedrückt, genau.
Steht, der hat mich angemorst und gefragt, ob wir denn einen Gastbeitrag veröffentlichen wollen zu eben diesem Thema Falschdiagnosen in Patientenakten. Aha. Und da habe ich natürlich gesagt, das ist schick her. Und er hat das auch sehr schön aufgedröselt. Er geht so ein bisschen gegen den vielleicht erstmal logischen Schritt vor, dass man jetzt glaubt, die Ärzte verarschen, oder betrügen die Patienten systematisch. Das wollte er so ein Generalverdacht wollte er jetzt erstmal nicht aufkommen lassen. Ja. Und ist eben so ein bisschen auf die Systematik auch eingegangen, dass das System an sich so ein bisschen dazu verführt, Diagnosen anzugeben, die nicht wirklich...
Also man kann wirklich sagen, er nimmt die Ärzte erstmal so ein bisschen in Schutz und stellt klar, da kann sich gar keiner dadurch bereichern. So, das ist eine seiner Botschaften, das kann es nicht gewesen sein. Ne? Und dann holt er das so ein bisschen dieses Rationale. Die Ärzte müssen oft den Holzhammer rausholen, tatsächlich, um in dem heutigen Kassensystem Dinge durchzukriegen. zum Beispiel eine Krankschreibung in einer wirklich schwierigen Situation, wenn jemand gestorben ist oder sowas. Also das war jetzt da ein Beispiel.
Also er sagt halt zum Beispiel, dass eben Symptome, die auch mal vorübergehend sind, wenn also jemand erschöpft ist oder halt einen Trauerfall in der Familie hat oder quasi ausgenockt ist mental durch Jobverlust, dass solche stressigen Lebenssituationen, dass dann eine Krankschreibung, dass das eben so kodiert wird, als wäre das dann eben eine behandlungsbedürftige Störung in der Akte, wie es sagt. Okay. Und manchmal sind es halt auch einfach Sachen wie, schreibt er sehr schön, die Wurstfinger des Personals, einfach ein Kodierungsfehler durch Tippfehler oder weil, jeder kennt das, die Schrift vom Arzt einfach nicht zu entziffern ist.
Ich glaube,
das hat jeder schon mal gesehen.
Ja.
Dass man sich denkt, hä, was steht da? Und da ist dann natürlich auch das Personal nicht vorgefeilt. Genau.
Ja.
Also er will da eben diesen Generalverdacht nicht aufkommen lassen. Er sagt, es ist selten Betrug, sondern zumeist schlicht menschliches Versagen. Aber, und das meinte dann auch ein Kommentator an zu dem Beitrag, das darf natürlich einfach eigentlich nicht zulasten des Patienten gehen. Weil der Patient, was ist die Folge von so einem, von so einer Diagnose, die da drin steht? Gerade bei psychischen Erkrankungen, also nach so einem Stresszustand, wenn dann steht irgendwie psychische Störung, wenn du dann eine BU abschließen willst oder in die private Krankenversicherung wechseln willst, kannst du das vergessen. Wenn das nicht länger als 10 Jahre her ist. Und das ist natürlich krass. Und das darf halt eigentlich nicht sein.
Und da hat der Walter auch wieder, geht da nämlich auch drauf ein. Und da wirft er den Versicherern auch wirklich unfaires Verhalten vor, weil die sich dann nämlich auf diese, weil die dann auf diese Akte pochen und auch Unwissenheit des Patienten nicht gelten lassen.
Ja.
Und das findet er wiederum nicht fair. Also das ist wirklich, Mann, Schmidt, ich habe das vorhin gelesen, jetzt kommen wir mal zu unserer Wertung, aber da schlagen wirklich mehrere Herzen in meiner Brust.
Ja.
Einerseits versucht der Arzt, durch, notfalls durch eine falsche Diagnose für den Patienten was Wichtiges rauszuholen, nämlich die Krankschreibung oder auch die nötige Behandlung. Da muss er dann den dicken Pinsel rausholen und dick auftragen. Das ist durchaus, muss ich auch mal sagen, im Sinne der Patienten. Ja, und ist tatsächlich dem System geschuldet. Andererseits verstehe ich auch den Kommentator hier, den Herrn Michael Speiser. Vielen Dank auch für den offenen Kommentar an dieser Stelle.
Ja.
Verstehe ich, dass der sauer ist. Denn was ist denn das für ein System, was beschissen werden will, um es mal deutlich auszutragen?
Ja, wir sind heute sehr deutlich in der Sprache, pardon.
Ja.
Aber es regt einen so ein bisschen auf tatsächlich, ne?
Das ist
ein bisschen emotional,
schon,
dieses Thema.
Ne?
Das ist schon krass, ja.
Und das ist wirklich die andere Sache. Und deswegen, ich weiß auch nicht so richtig, was ich davon halten soll, ne?
Ja, also auf jeden Fall müsste das System bereinigt werden von Anreizen, diese Fehldiagnosen zu überhaupt reinzuschreiben. Das kann ja nicht sein, dass ein Gesundheitssystem auf sowas angelegt ist und der Patient im Endeffekt der Leidtragende ist. Das geht nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass das in näherer Zukunft reformiert wird. Die Politik hat ja nun gerade andere Sorgen, was das Krankenversicherungssystem angeht. Aber es ist gut, dass die elektronische Patientenakte, und da haben wir ja nun einen deutlichen Vorteil dieser Akte, die ja lange genug auf sich hat warten lassen und auch Vorteil der Digitalisierung ist, dass endlich mal offensichtlich wird, was steht eigentlich in meiner Akte drin. Und dann kann man ja versuchen, das klappt vielleicht auch nicht immer, aber man kann natürlich versuchen, gerade wenn man eben im Sinne hat, eine Versicherung abzuschließen, die halt auf den Gesundheitszustand nun mal ausgerichtet ist, dass man die Akte entsprechend bereinigt, dass man mit seinem Arzt spricht, dass vielleicht der Vermittler auch an mancher Stelle hilft, das zu bereinigen. Wobei Herr Speiser da auch sagt, das ist auch schwierig. Erstens würde man halt natürlich das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient irgendwie ist angegriffen. Und wenn der Vermittler da unterstützen soll, wer bezahlt das dann wieder? Alles valide Argumente. Also es ist
durchaus
echt ein kompliziertes Thema. Ne? Ist schwierig.
Es ist eigentlich so schlimm, dass sowas überhaupt so passieren kann. Und was ich auch vom Walter Bender sehr wichtig finde, was der gesagt hat, das Ding mit der Unwissenheit, das muss man ausräumen. Das heißt, bevor ich in die BU gehe oder in die private Krankenversicherung oder was auch immer, alles mit Gesundheitsfragen, muss ich mir das Ding angucken.
Genau.
Dann weiß ich zumindest schon mal, was drinsteht. Und dann muss ich natürlich gucken, was mache ich dann damit? Na, wenn ich sehe, da ist eh nichts drin, alles in Ordnung, alles unbedenklich, aber dann habe ich diese Unwissenheit, auf der der Versicherer dann rumreitet, gerne auch, und die er nicht gelten lässt, so, dann habe ich die ausgeräumt.
Genau.
Finde ich ganz wichtig.
Ja. Er sagt, um ihn mal zu zitieren, den Artikel gibt es übrigens auch in den Shownotes verlinkt. Und herzlichen Dank, lieber Walter Bender, nochmal an dieser Stelle, dass du den Gastbeitrag hier geschrieben hast für uns. Er schreibt als Fazit, die Aufgabe der Versicherungsbranche und der Ärzteschaft muss es sein, gemeinsam auf eine korrekte und kundenorientierte Lösung hinzuwirken. Mhm. Und dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, groß. Ne?
Ja, das ist übrigens auch der einzige Satz, oder den der Kommentator da gerne akzeptieren wollte. Genau. Der einzige Satz, den er in dem Beitrag mochte. Also da stehen wirklich Stimmen gegeneinander. Das ist
komplex.
Das ist schon ein komplexes Thema.
Ja.
Zu dem wir natürlich auch gerne andere Meinungen entgegennehmen.
Richtig. Aha. Und das können Sie machen gerne an redaktion@pfefferminzer.de. Schreiben Sie uns eine E-Mail.
Das hast du ganz schnell gemacht.
Vielleicht haben Sie ja auch in Ihrer Patientenakte jetzt gesehen, dass da Unsinn drin steht. Berichten Sie gerne, würde uns mal interessieren.
Ja.
Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass du keinen Krebs hast, Joel. Das ist schön.
Da bin ich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen froh, muss ich sagen. Genau, weiter im Text.
Dann weiter im Text.
Im Gespräch.
Rechenzentren, Glasfasernetze, Mautstraßen oder Wasserkraftwerke. Anlagen in Infrastruktur waren bisher vor allem Großanlegern vorbehalten. Zum Beispiel den Versicherern. Jetzt aber hat Swiss Life ihre Privado-Police, eine fondsgebundene Rentenversicherung, mit einem LTIF ausgestattet, der auch Privatanlegern den Zugang zu dieser spannenden und vor allem zukunftsträchtigen Anlageklasse ermöglicht. Wie das funktioniert, welche Vorteile das Ganze hat und welche Zielgruppen Swiss Life im Fokus hat, haben wir mit Steffen Hammer, Manager Marktbearbeitung bei der Swiss Life Deutschland Lebensversicherung, besprochen. Jetzt geht's los. Hallo Steffen Hammer und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf heute, Frau Schmidt.
Wir haben heute ein sehr spannendes Thema auf der Agenda, wie ich finde, denn das Thema Infrastruktur ist ja nun tatsächlich in aller Munde. Ich würde sagen, spätestens seitdem es dieses milliardenschwere Infrastruktur-Sondervermögen gibt, hat das jeder so ein bisschen auf der Uhr. Und normalerweise sind Investments in Infrastrukturprojekte ja aber eher was, was so den Großanlegern vorbehalten ist, wegen der hohen Einstiegssummen und auch langen Anlagedauern und so weiter. Etwa ein schönes Projekt für Versicherer mit ihrem Sicherungsvermögen, die sich ja auch gerne langfristig binden. Sie machen aber jetzt mit Swiss Life dieses Infrastrukturinvestment auch für Privatanleger zugänglich. Da würde mich jetzt mal interessieren, warum denn und welche Vorteile gibt es da im Vergleich zu anderen Einzelklassen?
Ja, wie Sie sagen, das ist eine ganz spannende Geschichte und Sie haben natürlich vollkommen recht, weil wir als Swiss Life Versicherung nutzen ja genau solche Arten der Anlage schon seit roundabout 15 Jahren für uns selbst. Aber es wird einfach sehr, sehr viel Kapital im Bereich dieser Infrastrukturinvestitionen benötigt und das sind halt nun mal auch viel mehr Gelder, als über öffentliche Haushalte bereitgestellt werden können und das betrifft ja auch nicht nur Deutschland, sondern im Prinzip ja ganz Europa. Und deswegen hat eben der Gesetzgeber es überhaupt erst ermöglicht, dass auch Privatkundinnen und Kunden in solche Unternehmungen, in solche Projekte investieren können. Und was ich persönlich total spannend dabei finde, das sind ja endlich mal Zielanlagen, die wirklich sichtbar sind, die anfassbar sind und die erlebbar sind letztendlich.
Und welche Vorteile haben diese Investments dann jetzt, sagen wir mal, im Vergleich zur Aktie oder so?
Ja, zum einen ist natürlich, wenn ich über dieses Thema Infrastruktur spreche, natürlich ein weiterer Baustein vorhanden, wo ich allgemein im Anlagebereich diversifizieren kann. Und was ich immer ganz spannend finde auch, ist, dass viele ja automatisch irgendwie nur ans Windrad denken oder an den Solarpark. Aber Infrastruktur, wir kommen ja gleich auch nochmal dazu, ist ja viel, viel mehr. Und letztendlich geht es natürlich auch darum, dass man eine gute Rendite erwirtschaften kann. Und Sie haben es eben gesagt, wie schaut es denn aus, so zum Beispiel im Vergleich zur Aktie? Es gibt ja solche Risikorendite-Übersichten, wo man eben sieht, welche Rendite kann ich dann in welcher Anlage, aber auch mit welcher Volatilität erwirtschaften. Und wir liegen praktisch bei dieser sogenannten nicht börsengelisteten Infrastruktur, sage ich mal, fast auf dem Niveau von weltweiten Aktienanlagen, aber bei deutlich weniger Volatilität. Und das ist nämlich auch ein Punkt, warum man so eine Anlage tätigen sollte und tätigen kann. Mhm.
Das ist richtig. Weniger Wohler ist ja auch gerade für die sicherheitsliebenden Deutschen immer eine gute Sache.
Ja, richtig, richtig. Ja. Und wenn ich auf der anderen Seite eben auch auf nichts verzichten muss, ist das ja wirklich, wie gesagt, eine ganz tolle Geschichte, die leider noch viel zu wenig Menschen einfach kennen, muss man ja auch sagen.
Das ist richtig, ja. Wie geht das denn, dass die Kunden dann in diese Anlageklasse investieren?
Wir nutzen dabei das Vehikel eines LTIFs. Und das ist im Prinzip das Investitionsinstrument, so will ich mal sagen, der EU, das es ermöglicht, eben noch mehr Marktteilnehmern überhaupt Zugang zu Investitionen, beispielsweise in Infrastrukturprojekte oder eben in nicht börsengelistete Unternehmen zu ermöglichen. Und es darf ja nichts einen leicht verständlichen Namen haben, deswegen hat man dieses Kind LTIF getauft. Und das ist natürlich eine englische Abkürzung für European Long-Term Investment Fund. Und genau, diese Art von Fonds können eben auch Privatkundinnen und Kunden seit letztem Jahr nutzen, um eben diese Chancen und Möglichkeiten der Infrastrukturinvestments für sich zu nutzen.
Und da Infrastrukturbauprojekte ja zum Beispiel auch sehr lange dauern, in der Regel. gibt es denn da auch einen Mindestanlagezeitraum, den die Anleger beachten müssten?
Also der Name ist ja schon aussagekräftig. Es heißt ja Long Term, ist also keine kurzfristige Anlage. Mhm. Und wir in der Swiss Life Privado Police, also in der Versicherungslösung, arbeiten auch mit einer Mindestlaufzeit von 12 Jahren, wobei natürlich da auch immer, wir reden über eine Versicherung letztendlich, auch Flexibilitäten wie Teilentnahmen und so weiter auch in dieser Zeit möglich sind. Mhm. Aber das hat natürlich auch aus Sicht des Versicherers, was wir ja auch sind, auch eher versicherungstechnische und steuerliche Gründe. Da kommen wir ja nachher auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber nochmal, um auf Ihr Beispiel zu kommen, wenn es erlaubt ist, man darf Infrastruktur bitte nicht rein assoziativ, ich habe es eben schon gesagt, mit einem Windpark oder mit einem Solarpark assoziieren und auch nicht nur mit einer Autobahn oder mit einer Brücke, die gebaut wird. Infrastruktur ist ja viel, viel mehr. Wir reden ja auch in unserer Übersetzung über insgesamt 5 unterschiedliche Sektoren der Infrastruktur. Und da ist natürlich einerseits unsere Expertise der letzten 10, 15 Jahre echt ausschlaggebend und auch die, sag ich mal, dieses Netzwerk, was wir auch haben, um überhaupt an diese möglichen Zielinvestitionen zu kommen. Und da kommen wir jetzt zu dem Grund Ihrer Frage. Wir können ja wirklich dadurch, dass wir schon in zahlreichen Projekten selbst als Swiss Life investiert sind, auch unseren Kundinnen und Kunden, die heute zu uns kommen und die Swiss Life Privado Police für sich nutzen wollen, direkt natürlich eine Ertragsquelle liefern, weil wir eben schon in solchen Projekten, in solchen Unternehmungen investiert sind. Und da kommen natürlich auch stetig neue Firmen dazu, die wir dann wie so ein paar Trüffelschweinchen am Markt suchen und finden und uns dann praktisch entsprechend beteiligen.
Ja, wie wählen Sie denn da die entsprechenden Projekte eigentlich aus? Also wie gehen Sie da vor?
Das ist eine gute Frage, weil das ist ein ganz elementarer Faktor unserer Philosophie in dem Bereich. Also wir suchen, wie gesagt, in erster Linie wirklich etablierte Firmen, also die es schon gibt. Nicht irgendwie grüne Wiese, sondern etablierte Firmen mit einem funktionierenden Geschäftsmodell. Und das, wie gesagt, über alle Sektoren der Infrastruktur hinweg. Das ist ja beispielsweise das Thema Energie, Energieerzeugung, aber auch Transport- und Verkehrssysteme, Versorger, Versorgungsunternehmen, dann alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ist ja auch was ohne Kommunikation, Glasfasernetze, Mobilfunk. Stimmt. Geht da heute gar nichts mehr.
Ja. Mhm.
Und auch der spezielle Bereich der sozialen Infrastruktur spielt bei uns bei den Zielanlagen eine große Rolle. Und bei dieser Auswahl achten wir auch darauf, dass das ganz bewusst nicht börsengelistete Unternehmen sind. Das heißt, der normale Privatanleger, Kleinanleger könnte sich gar nicht an diesen Firmen beteiligen, weil die sind nicht in irgendwelchen ETFs zu finden oder in irgendwelchen aktiv gemanagten Investmentfonds. Und wenn wir die dann so rauskristallisiert haben, das machen im Übrigen über 70 Kolleginnen und Kollegen bei den Swiss Life Asset Managers, das ist ja unsere eigene Vermögensverwaltung, das ist praktisch die Experten, der Expertenpalast diesbezüglich sozusagen, und die durchleuchten diese Unternehmen ich sag mal, über eine Dauer von 12 bis 18 Monaten, mhm, führen da auch die entsprechenden Gespräche. Und dann wird entschieden, ob sich Swiss Life beteiligt. Und wenn wir uns beteiligen, dann sind das in der Regel Großbeteiligungen, also in der Regel mindestens 25%. Aha. Bis hin zu 100%, also dass wir Firmen wirklich, okay, vollständig kaufen. Und das hat natürlich auch einen ganz bestimmten Grund, warum wir das so machen.
Ja, welchen?
Ja, ich habe gewusst, dass Sie die Frage stellen. Ganz einfach, wir wollen ja in diesen Unternehmen mitgestalten. Wir wollen das Geschäftsmodell weiterentwickeln. Wir wollen Prozesse optimieren. Wir wollen in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat, im Verwaltungsrat vertreten sein und wirklich auch über eine sehr, sehr lange Zeit an Bord bleiben, um dort einfach ja stabile, langfristige Erträge zu generieren. Einerseits natürlich auch für uns, weil wir sind ja da auch investiert. Das ist eine wichtige Botschaft, glaube ich, auch für alle Anlegerinnen und Anleger, weil wir als Swiss Life investieren in genau die gleichen Objekte und Projekte und Unternehmungen wie unsere Kundinnen und Kunden über die Swiss Life Privato Police.
Mhm, okay. Das ist ja schon mal dann interessensdeckungsgleich quasi.
Ja, richtig. Also ich sage immer, wir sitzen im gleichen Boot, ja, und wir rudern auch in die gleiche Richtung. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte.
Ein schönes Bild. Welche Rendite ist denn dann so zu erwarten? Sie sagten ja auch schon bei geringerer Vola. Wie sieht es da mit, ja, Rendite und Risiko so aus?
Ja, da wird man jetzt überrascht sein. Also selbst wenn man sich die ganz normalen Factsheets des LTIFs oder der Zielanlage anschaut, wird ja auch eine Zielrendite vermerkt, die liegt so zwischen 6% und 9% netto per anno. Und das bei einer Einklassifizierung in die SRI 3 lediglich. Also auch mindestens mal eine SRI niedriger als beispielsweise weltweiter Aktienmarkt, geschweige denn europäischer Aktienmarkt. Also da sind wir wirklich, haben wir so ein bisschen das Beste aus zwei Welten. Mhm. Und was natürlich unseren Kundinnen und Kunden in der Swiss Life Privado Police zugutekommt, ist, wir treten ja auch allgemein immer in unseren fondsgebundenen Produkten als institutioneller Einkäufer bei externen Fondsgesellschaften und ETF-Anbietern auf. Und deswegen haben wir auch speziell für die Kundinnen und Kunden in der Swiss Life Privado Police eine institutionelle Tranche dieses LTIFs erhalten, die wir dort hinterlegen. Die ist nochmal deutlich günstiger, als wenn man so ein LTIF normal am Markt einkaufen würde, von der Verwaltungsgebühr jedes Jahr. Und das ist ja auch ein Quell für Rendite letztendlich, wenn einfach Verwaltungskosten niedrig sind.
Auf jeden Fall, ja. Welche Zielgruppen haben Sie denn dann im Blick für dieses Produkt?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Frage, weil als wir letztes Jahr gestartet sind mit der Swiss Life Privado Police im Jahr 2024, wussten wir ja auch noch gar nicht so genau. Es war ja im Prinzip eine neue Zielanlage. Wen können wir denn damit sag ich mal, versorgen, in Anführungszeichen. Und deswegen haben wir mittlerweile sehr breit gestreute Zielgruppen. Das sind natürlich zum einen, wenn wir aus der Versichererwelt schauen, Kundinnen und Kunden, bei denen Altersvorsorge, Vermögensaufbauverträge auslaufen, aber die Kundinnen und Kunden noch gar nicht im Rentenalter sind. Also das heißt, da geht es darum, das Geld nochmal wieder anzulegen für
das
12,
Wiederanlagethema. Mhm.
Genau, für, ja, 13, 14, 15 Jahre. Mhm. Dann haben wir natürlich aktuell eine Generation von Menschen, die erben, die Schenkungen empfangen, ja, und die sagen ja auch, Mensch, da reden wir jetzt ja vielleicht auch nicht nur über 10.000 Euro oder 15.000 Euro, sondern auch größere Beträge. Da wollen wir auch was Vernünftiges haben, wo einerseits das Geld für mich effektiv weiterarbeitet, aber das bei einem überschaubaren Risiko. Dann haben wir natürlich allgemein Kundinnen und Kunden, die einen Diversifikationswunsch haben und die sagen, ich habe diese nicht börsengelistete Infrastruktur noch gar nicht in meinem Portfolio, in meinem Depot bisher gehabt. Die können wir super abholen, weil wir natürlich einerseits mit diesem Thema Infrastruktur was Neues reinbringen und auch die Infrastruktur, so wie wir sie leben und übersetzen, ist natürlich auch nochmal in sich sehr, sehr stark diversifiziert. Und das kann natürlich allgemein meine Gesamtanlage sehr stark beruhigen, in Anführungszeichen, mhm, ohne dass ich groß auf Rendite verzichten muss. Und letztendlich, zu guter Letzt, haben wir auch viele Menschen schon gewonnen. Und ich kann ja jederzeit dann auch mit Zuzahlungen arbeiten. Ich kann auch mal Teilentnahmen tätigen. Und das ist wie so eine Art lebensbegleitendes Vermögensaufbaukonto sozusagen.
Mhm. Der Einmalbeitrag liegt bei mindestens wie viel?
Bei 10.000 Euro ist da
10.000,
okay. Einmalbeitrag, mhm, genau.
Okay. Korrekt. Nun ist das der LTIF ja auch in, eben in eine Rentenversicherung eingebettet, die Privado-Police, haben Sie ja schon erwähnt. Gibt es dann jetzt auch steuerliche Vorteile dadurch, die die Kundinnen und Kunden genießen?
Da antworte ich mit einem lauten und doppelten Ja, Frau Schmidt. Und zwar haben wir einmal ja Kundinnen und Kunden, die den Einmalbeitrag investieren und auch eventuelle Zuzahlungen und sagen, ich möchte am Ende auch wieder einmalig Geld mir auszahlen lassen. Also die den Blick werfen auf die potenzielle Kapitalablaufleistung. Und die profitieren natürlich innerhalb der Versicherungslösung von der Halteinkünftebesteuerung, wenn der Vertrag mindestens 12 Jahre gelaufen ist und die Kundin und der Kunde mindestens 62 Jahre alt ist bei Ablauf. Im Übrigen, man kann das Geld auch liegen lassen bei uns, ne? Also man kann bis zum Alter von 88 Jahren auch die Verträge verlängern, weil wir wissen ja alle nicht, was in 20, 30 Jahren so, sag ich mal, die Gegebenheiten sind, wie viel Geld ich brauche, ob ich das Geld schon brauche. Also sind wir hinten raus total flexibel. Also alles andere, als was man so typischerweise rein assoziativ von Versicherungslösungen so denkt. Aber wir haben auch Leute, die sagen, für mich ist das ein weiterer Bestandteil der Altersversorgung. Also aus dem Kapital, was sich da aufbaut, will ich später mal wirklich lebenslange Einnahmen generieren im Sinne einer lebenslangen Verrentung. Und da haben wir natürlich auch eine steuerliche Begünstigung, nämlich die Ertragsanteilbesteuerung. Und das Besondere bei uns da ist noch, dass wir wirklich sehr, sehr innovativ schon seit vielen Jahren, auch was die Verrentungsform angeht, unterwegs sind in Deutschland. Wir nutzen da nämlich den sogenannten fondsgebundenen Rentenbezug. Das heißt, auch während der Rentenphase kann der Kunde, kann die Kundin in ausgewählten Fonds, Strategien, Portfolios investiert bleiben mit dem Verrentungsguthaben, aus dem praktisch schon die Rente ausgezahlt wird.
Ja.
Natürlich auch wieder, klingt ganz logisch, mit der Zielsetzung, dass das Verrentungskapital auch in dieser Zeit weiterarbeitet. Und wir können dadurch halt wirklich perspektivisch deutlich höhere Gesamtrenten auch auszahlen, auf die unsere Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland ja auch, gerade wenn man in die Zukunft schaut, auch mehr denn je angewiesen sein werden.
Ja, und angesichts der längeren Lebenserwartung lohnt sich das natürlich dann auch. Wenn man dann noch 20 Jahre hat, nachdem man in Rente gegangen ist, warum sollte man da irgendwie nur in Anleihen investieren? Ne? Genau.
Ja, da sage ich, also wir sind ja bei Assoziationen, Frau Schmidt. Ich sage immer, bitte bei der Verrentung jetzt nicht an die eigene Urgroßmutter oder Urgroßvater denken oder an den eigenen Opa und die eigene Oma. Da haben wir wirklich ganz andere Lebenserwartungen im Raum gestanden. Aber beispielsweise mein Vater, der ist 83, der ist quietschfidel. Und meine kleine Tochter, die wird 5. Ja, die wird mit über 50%iger Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich 100. Also wir reden wirklich über lange, lange Zeiträume, wo eben so eine Verrentung im Rahmen einer Versicherung mehr denn je Sinn macht. Und das Schöne ist halt, ich darf ja mal einen kleinen Werbeblock loslassen, wir können das halt. Also wir sind seit knapp 160 Jahren in Deutschland als Lebensversicherung aktiv. Und gerade diese lebenslange Verrentung, das ist ja auch was, das dürfen nur Lebensversicherer. Das kann keine Bank, das kann keine Fondsgesellschaft. Und da wünsche ich mir manchmal auch so ein bisschen mehr den Blick auf das, was da auch wirklich gerade bei diesen langen, teilweise ja nicht abschätzbaren Rentenbezugszeiten, was da eigentlich auch geleistet wird. Mit innovativen Modellen, muss man aber auch an der Stelle sagen. Und für die stehen wir.
Okay. Nun ist das ganze Thema ja ein bisschen erklärungsbedürftiger als jetzt vielleicht eine klassische Lebensversicherung. Das heißt, das ist ja auch eine aufwendigere Aufgabe, sage ich mal, für Maklerinnen und Makler oder für Vermittler. Haben Sie hier Unterstützungsangebote parat, wo Sie sagen, wir liefern euch hier Infos, die ihr gut weitergeben könnt?
Also zum einen sind wir als Swiss Life ja wirklich nach wie vor im gesamten Bundesgebiet mit Menschen vertreten. Also mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Swiss Life Außendienst, die wiederum ja unsere Maklerinnen, unsere Makler, die Vermittlerinnen und Vermittler schulen, für die wirklich auch aktiv sind, bei Fragen und Antworten quer bei Fuß stehen. Also das ist schon mal unsere beste Informationsquelle und Schulungsquelle. Dann haben wir natürlich auch digitale Unterstützung. Also es gibt natürlich Landingpages, wo auch diese verschiedenen Infrastrukturunternehmen die Beteiligungen vom Glasfaserbetreiber über den Bildungsdienstleister, über den Luftrettungsdienst bis hin zum Mautstraßenbetreiber, also das ist wirklich ein ganz, ganz bunter Blumenstrauß, auch beschrieben sind, wo man sich auch mal wirklich griffig informieren kann und das Ganze, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, auch anfassbar, erlebbar und sichtbar wird.
Cool. Mhm.
Und was ich auch sehr, sehr gerne anspreche, ist, es gibt eine Folge vom Swiss Life Video Podcast Swiss Life Primetime, wo Christoph Giesler zum Interview war. Also da konnte ich mit ihm ein Interview führen. Und Christoph Giesler ist in der Geschäftsführung des Swiss Life Asset Managers hauptverantwortlich für alles, was mit dem Thema Infrastruktur zu tun hat.
Ah ja.
Und er hat wirklich mal mit dem schönsten Schweizer Akzent natürlich, könnte ich jetzt gar nicht nachahmen hier, Frau Schmidt, auch mal über diese Philosophie gesprochen. Warum ist Infrastruktur hochrelevant? Warum sollte man es im eigenen Depot, wenn möglich, für sich nutzen? Was sind die Vorzüge, was das Thema Chance-Risiko Einstufung angeht und vor allem auch, wie gehen wir davor? Wie finden und wie suchen wir diese Unternehmen? Was machen wir, wenn wir an Bord sind? Wie lange sind wir da an Bord? Also das ist wirklich ein ganz, ganz hoch spannender Videopodcast und den kann man auch super nutzen, um auch einfach mal die Kundinnen und Kunden vorzusensibilisieren, um dann eben mit dieser Produkt- oder Konzeptlösung Swiss Life Privado Police zum Termin zu erscheinen.
Ja, das klingt alles doch wunderbar. Können wir auch gerne verlinken in den Shownotes nochmal. Dann finden Sie das
sehr gerne.
Gleich, liebe Hörerinnen und Hörer, genau. Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für dieses sehr interessante Gespräch. Wie gesagt, es ist ein Riesenthema, Infrastruktur, denke ich auch. Und wenn man so teilhaben kann, ist das doch eine coole Sache. Also herzlichen Dank fürs Erklären.
Sehr, sehr gerne. Und Max, also ich bin ein Riesenfan davon, weil ich einfach auch sehe, was man damit auch bewirken kann. In vielerlei Hinsicht. Und würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen jetzt davon haben, überzeugen können und dafür sorgen können, dass nicht rein assoziativ an den Brückenbau gedacht wird oder an den Solarpark. Es geht um viel, viel mehr, Frau Schmidt.
Genau. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen.
Sehr gerne.
Die News der Woche.
Für mehr als die Hälfte der Deutschen wird die eigene Altersvorsorge nicht reichen. 54% der Bürger planen zu kurz, konkret um mindestens 10 Jahre zu kurz. Das hat eine Umfrage des Fondshauses Fidelity in Zusammenarbeit mit dem National Innovation Center for Aging ergeben.
Susanna Wooders, Deutschlandchefin bei Fidelity International, kennt den Grund. Zitat: Die Menschen leben heute länger als je zuvor. Viele bereiten sich aber immer noch auf einen Ruhestand vor, wie ihn ihre Eltern und Großeltern erlebt haben. Heißt, die Bürger unterschätzen einfach systematisch ihre Lebenserwartung.
Trotzdem zeigt die Fidelity-Studie auch einen gewissen Optimismus der Menschen hinsichtlich ihres Ruhestands. In Deutschland beschreiben 60% der Rentner ihre Einstellung als positiv, verglichen mit 54% der noch nicht Rentner. 70% der Befragten gehen davon aus, länger zu arbeiten, aber vor allem, um geistig und körperlich aktiv zu bleiben und weniger aus finanzieller Notwendigkeit.
Es ist und bleibt die absolute Kopfsache. Fast jede zweite neue Berufsunfähigkeit im Jahr 2024 ging auf psychische Erkrankungen zurück. Das zeigt eine aktuelle Analyse der DBK. Dafür wertete sie ihren Bestand von 385.000 Berufsunfähigkeitsversicherten und mehr als 1.200 neue Leistungsfälle aus.
Mit 45% bleiben psychische Leiden dort die häufigste Ursache. Dahinter folgen Krebs und andere Neubildungen mit 14% sowie Probleme mit dem Bewegungsapparat mit 10%. Dazu zählen beispielsweise Rücken und Gelenke.
Trotz des Spitzenwerts sank der Anteil psychischer Ursachen im Vergleich zum Vorjahr um 4,7 Prozentpunkte. DBK-Chef Thomas Prahm sagt dazu, Zitat: Nach wie vor führen psychische Erkrankungen in sehr vielen Fällen dazu, dass Menschen nicht mehr ihre Arbeit verrichten können. Das kann jeden treffen und das dürfen wir nicht ignorieren. Schnelle Behandlung und gute Betreuung seien entscheidend, ebenso wie Prävention, Stressbewältigung und Resilienz.
72.000 Menschen in Deutschland waren im Jahr 2023 nicht krankenversichert und hatten auch keinen sonstigen Anspruch auf eine Krankenversorgung. Das teilte jetzt das Statistische Bundesamt mit. Damit waren weniger als 0,1% der Bevölkerung ohne Krankenversicherung. In Deutschland besteht eine Pflicht zur Krankenversicherung für alle Personen mit Wohnsitz im Inland.
Betroffen waren vor allem Männer, 44.000 hatten keine Krankenversicherung, Und Menschen ohne Arbeit, wie Rentner oder Studierende ab dem 26. Lebensjahr, das waren 54.000 Betroffene. Weitere 198.000 Menschen waren zwar nicht krankenversichert, hatten aber dennoch einen Anspruch auf Krankenversorgung. Dazu zählen etwa Asylsuchende, Sozialhilfeempfänger und freiwillige Wehrdienstleistende.
Die Geschichte der steigenden Preise rund ums Auto ist um eine weitere Episode reicher. Für Glasbruchschäden zahlte die Kfz-Versicherung im vergangenen Jahr eine Rekordsumme. Denn auch Windschutzscheiben, Seitenfenster und Rückleuchten sind erneut teurer geworden.
Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des uns wohlbekannten Branchenverbands GdV, schöne Grüße, berichtet, Zitat, im vergangenen Jahr haben die deutschen Autoversicherer rund 2,2 Millionen Glasbruchschäden an kaskoversicherten Pkw reguliert und dafür die Rekordsumme von fast 2 Milliarden Euro gezahlt. 2024 kostete ein Glasbruchschaden im Schnitt 900 Euro, 7% mehr als im Vorjahr.
Lassen Sie uns mal ein bisschen rechnen. 2014, also vor 10 Jahren, kostete ein Schaden noch 509 Euro. Bis heute hochgerechnet ergibt sich damit eine theoretische Glasbruch-Inflationsrate, habe ich mir gerade ausgedacht, von 5,9% pro Jahr. Die Zahl der Schäden tritt hingegen auf der Stelle. Immerhin. Schon im Jahr 2014 verzeichneten Kfz-Versicherer rund 2,2 Millionen Glasbruchschäden, also so viel wie heute. Dann sank der Wert auf ein Tief von 1,9 Millionen Schäden im Corona-Jahr 2020. Danach ging es wieder hoch.
Und warum wird das so teuer? Im Grunde ist es das Übliche. Seit Jahren erhöhen die Autohersteller ihre Preise für Ersatzteile. Die Stundensätze der Werkstätten steigen, allein im vergangenen Jahr um rund 8%. Und der technische Fortschritt verkompliziert die Arbeiten. Tauscht man zum Beispiel die Windschutzscheibe aus, müssen Sensoren und Kamerasysteme neu eingestellt werden. Und das kostet.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.